Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 5. Mai 2014 zum Thema »Wie erreichen wir ein gutes Leben auf leichtem Fuß?« Zu Gast ist Michael Schwingshackel, Gastgeber ist Klaus Buttinger.
So, sehr schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen heute im Kepler Salon. Schön, dass so viele gekommen sind und nicht in einem schon lauwarm temperierten Gastgarten sitzen, sondern hier, wo die Welt gerettet wird. Mein Name ist Klaus Buttinger, ich bin Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten und erlauben Sie mir bitte noch kurz zwei Vorbemerkungen, bevor wir heute in Medias Res gehen. Nämlich, Freunde des Kepler Salons, meine Damen und Herren, bitte unterstützen Sie diesen Verein. Er sorgt dafür, dass der Kepler Salon weiterhin bei freiem Eintritt besuchbar ist. Sie wissen das, es gibt Subventionen von Stadt und Land und weiteren Sponsoren. Und wenn Sie hier Ihr Herz ein wenig an den Kepler Salon auch verloren haben, dann treten Sie wieder diesem Verein bei. Beim Quartalsprogramm hinten ist diesmal die Unterstützungserklärung, das Anmeldeformular drinnen. So, zweitens bitte, wenn wir nachher diskutieren, sind so lieb, warten Sie, dass bis Ihnen das Mikrofon gereicht wird, denn dann haben wir Ihre Frage auch auf Band und können das dann auf die Webseite stellen und jeder, der sich dort anhört, kann das auch gut nachvollziehen. So, es freut mich, heute unseren Gast begrüßen zu dürfen, nämlich den Michael Schwingshackel. Er ist 1980 geboren in Weidhofen, ein ökosozial engagierter Aktivist, ein Querdenker. Ich kenne ihn auch als Journalist. Er ist begeisterter Sportler und kommt aus der Verkehrstechnik. Er hat da studiert, Wirtschaftsingenieurswesen, Verkehrstechnik an der TU Graz. Dort arbeitet er auch als Projektmitarbeiter. Es geht dort um den Schwerpunkt alternative Antriebe. Aber was ihn antreibt, ist der Begriff globaler Fußabdruck, ökologischer Fußabdruck. Sie wissen, meine Damen und Herren, wenn wir mit unserer Umwelt, mit unserem Planeten so umgehen, wir alle auf der ganzen Welt, dann brauchen wir in kürzester Zeit 7 oder 8 Planeten, das geht also so nicht. Um dem entgegenzuwirken, dass wir hier unsere Lebensgrundlage zerstören, sollten wir sowas wie den Globalverstand entwickeln, einen Begriff, den der Herr Schwingshackel entwickelt hat. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen, auf diesem mittlerweile zu klein gewordenen Planeten, wie wir denn aus diesem Dilemma herauskommen. Und dazu darf ich den Michael ganz, ganz herzlich begrüßen und Feuer frei sagen.
Danke sehr. Ja, danke für die Einladung, fürs Kommen und die nette Einführung. Mein Ziel wird es für den heutigen Abend sein, für ordentlich Diskussionsstoff zu sorgen und ein neues Bild der Welt in Ihren Köpfen zu entwickeln, soweit mir das möglich ist. Die Welt so zu sehen, wie Sie sie noch nie zuvor betrachtet haben. Ein neues Bild der Welt nennen wir das. Und als Vertreter der Plattform Footprint, dem Verein, dem österreichischen Verein, bin ich heute hier und möchte versuchen, Sie zu begeistern, den Fußabdruck gemeinsam zu verkleinern. Aber wir starten einmal los. Viele haben vor dem Vortrag die Zeitung gelesen und jetzt ist 7:30 Zeit für die Abendnachrichten. ZIP 1 heißt es, glaube ich. So genau weiß ich es nicht mehr, habe schon lange nicht mehr geschaut, aber wie heißt es? ZIP 2 ist jetzt, okay? ZIP 2, 9:30. So informiert bin ich, ja. Und der Sprecher in die Abendnachrichten hat folgende Abendnachricht für Sie. Seit heute Morgen stürzt alle 5 Minuten ein vollbesetzter Jumbojet ab. Jedes Mal sind sehr viele Kinder an Bord. Jede Stunde sterben durch die Abstürze 4000 Menschen, ist zum Vergleich in etwa so viel wie bei der World Trade Center Attacke. Einmalig. Wo alle 5 Minuten sind 100.000 Tote Tag für Tag. Und weiter sage ich als sprechende Abendnachrichten, die Ursache ist bekannt und trotzdem starten weiterhin tausende Flugzeuge, als wäre nichts geschehen. Ist doch undenkbar, oder? So eine ZIP-2-Nachricht schon mal gehört in die Abendnachrichten. Und trotzdem gibt es jeden Tag 100.000 Tote und die Ursache ist uns allen bekannt. Das ist Hunger. Das ist Hunger durch Armut. Das ist nicht ein Hunger zur nächsten Jausenpause oder zum Mittag oder eine Mahlzeit auslassen. Das ist permanent kritische Unterernährung. Und der Jean Ziegler, seinerzeit als UNO-Sonderbeauftragter, der für das Recht der Nahrung der Menschen gesprochen hat, der nennt es Mord. Ein Kind, das heutzutage bei uns auf dieser Welt, in unserem gemeinsamen Raumschiff Erde, an Hunger stirbt, das wird ermordet. Das sind sehr, sehr harte Worte, die sich der Jean Ziegler da sagen traut. Mir persönlich kommt vor, ich habe noch niemanden umgebracht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei geht. Sonst wären wir alle nicht da, sondern irgendwo im Knast. Und trotzdem im Laufe des Vortrages oder in der Diskussion anschließend wird es klar, dass sehr viele Dinge auch durch uns beeinflussbar sind. Die Zahlen möchte ich gar nicht weiter lange eingehen. 1 Milliarde permanent kritisch unterernährte Menschen. Jeder Einzelne ist zu viel auf diesem Planeten. Auf der anderen Seite, gleichzeitig seit die 50er Jahre, hat sich das Fleischkonsum bei uns jetzt in Österreich verfünffacht. 6-mal so viel Wasser ist hinter Dämmen gestaut, als weltweit in den Flüssen noch natürlich fließt. Das hat der Mensch geschaffen, hauptsächlich zu Bewässerungszwecken für die Landwirtschaft. Und gleichzeitig gibt es auf dem gleichen Raumschiff Erde, muss ich nachlesen, 780 Millionen Menschen, die noch keinen Zugang zum sauberen Trinkwasser haben. So viel zur faire Welt, Fragezeichen. Meine, wie soll ich sagen, Erfahrungen oder Kontakte zu Armut in dem Sinn habe ich in Ecuador gemacht, wo ich anstelle des Zivildienstes in Österreich in Ecuador meinen Zivildienst in einem Straßenkinderprojekt abgeleistet habe und dort hautnah erlebt habe, was, wie Armut sich anfühlt, wie das ausschaut und welche sozialen Folgen das dann auch auf Kinder, in dem Fall Straßenkinder, hat. Und das ist eine sehr einprägsame Zeit gewesen für mich und das habe ich immer und jetzt auch noch im Hinterkopf, wo für uns in der so geheilen Welt in Österreich diese wirkliche Armut sehr, sehr weit weg liegt. Und selbst wenn sie aufblitzt in die Abendnachrichten, so wirklich spürbar oder hineinversetzen, können wir uns da, glaube ich, alle nicht. Ich auch nicht. Die Welt aus dem Gleichgewicht. Wir stellen fest, unsere Welt, die wir sehr gern von der Plattform Footprint, dass er einen Luftballon mitbracht, als Raumschiff Erde betrachten. Wenn man die Welt von weit weg, zum Beispiel von der Sonne betrachtet, dann ist es wie ein riesengroßes Raumschiff, das im Weltall schwebt. Mit sehr großer Besatzung. Es sind über 7 Milliarden Astronauten auf diesem Raumschiff, sehr viele Vorräte und trotzdem ein begrenztes Raumschiff. Und eine der Probleme, die wir feststellen, ist Klimawandel. Als Symptom aber für die Übernutzung unserer Grenzen, in dem Fall die atmosphärische Begrenzung. Und wir stellen fest, in einem begrenzten Raumschiff geht alles irgendwann zu Ende, wenn man es denn nicht schlau betrachtet und keine saubere Hausordnung hat. So Daumen mal Pi-Regel zu merken, ganz gut ist, dass 1/4 der Weltbevölkerung, und dazu gehören wir, sie 3/4 aller Vorräte krallt. Auch Klimawandel verursacht. Während das mit anderen Worten drastischer ist, denn für 3/4 der Weltbevölkerung, unsere Kollegen, Astronauten im Raumschiff Erde, verbleibt 1/4. Auf der Grafik ist es, ein Laserpointer verschwindet da, ist es Viertelchen inklusive der Natur, den Rest der Schöpfung, die wir in diesem kleinen Bereich verbannen. Die leiden unter Klimawandel. Dann gibt's Hunger, Fettsucht auf der einen Seite. Fettsucht bitte meint hauptsächlich, also nicht, wann wer gern isst oder so, sondern die fetten Autos, den fetten Konsum, die fetten Häuser, die wir uns gönnen. So wahrscheinlich noch nie gesehen. 18% der Menschen besitzen 85% der Welt. Zum Glück kann man nicht alles besitzen und Besitz ja sowieso in der Art und Weise, wie wir das oft betrachten, zu hinterfragen. Jetzt kommt eine Zahl, die verblüffen wird, vom Publikum her relativ ausgeglichen, Mann und Frau. Weltweit gibt es Studien, wo festgestellt wurde, dass Frauen 60% aller Arbeit leisten. Also wie in aller Welt kommen die Frauen dazu, dass sie in einem Raumschiff 60% aller Arbeit übernehmen? Schon mal ungerecht genug. Wie viel, glauben Sie, besitzen Frauen weltweit? Bitte einfach heraus mit Ihren Vorschlägen. 10%? Das war von einer Frau, ja? 3% kommt vom Mann? 2%? Das sind schon sehr gute Einschätzungen. Jeder hat eine Idee im Kopf. Und es sind weniger als 2%. Neue Studien gehen bis zu 1% herunter. Und wenn das noch nicht ungerecht genug ist, schauen wir sich die Vermögensverteilung an. In so einem aufgeklärten Publikum tippe ich auf gute Einschätzungen. Jährlich etwa 5.000 Milliarden Dollar Vermögenszuwachs, Geldzuwachs auf der Welt. Kann sich niemand was vorstellen darunter. Etwa 100 Milliarden Dollar sind die gesamte Entwicklungshilfe, die weltweit fließt. Um 5.000 Milliarden Dollar wird die Welt reicher. Die erste Hälfte von diesem Vermögensgeldzuwachs, bei wie viel Prozent der Bevölkerung kommt das an? Was wäre da Ihre Einschätzung? Nur raus damit. Das traut sich nicht mehr. 1%, 5%, 0,5%. Sehr, sehr wenig, da sind wir uns schon einig. Und es sind 0,1% der Weltbevölkerung. Und glauben Sie, die zweite Hälfte ist dann auf alle fair verteilt worden und wir sind auch dabei? Sicher nicht. Ja. 8-10% der Weltbevölkerung akkumulieren das gesamte Geldvermögen. Das heißt aber, mit anderen Worten, es gibt 90% Verlierer von dem jetzigen Geldsystem. Und keinen Grund für 100% von uns, traue ich mir salopp sagen, vielleicht ist einer dabei, auf den es nicht zutrifft, aber wer nicht mindestens die Hälfte von seinem Jahreseinkommen durch Zinsen generiert, also wer für sein Geld nur arbeiten geht, der gehört sich zu den Verlierern von dem Geldsystem. Und wenn man sich das zu Gemüte führt, dann merkt man, die Schere geht immer weiter auf. Die reine sachliche Analyse, sozialer Natur, ökologischer Natur, und in dem Raumschiff, dem wir gemeinsam unterwegs sind, friedlich unterwegs sein wollen, mit gesicherter Zukunft, merken wir sind nicht zukunftsfähig. Und viel stärker ist das Wort zukunftsunfähig. Weil das tut fast an jedem weh in die Ohren, weil jeder will zukunftsfähig sein. Wir zahlen in Versicherungsfonds ein, wir investieren in unsere Bildung, in die Ausbildung unserer Kinder, in Krankenkassen, alles zahlen wir ein, um in Zukunft gesichert zu sein. Und in der jetzigen Analyse stelle ich fest, so wie wir aufgestellt sind insgesamt, sind wir zukunftsunfähig. Und das schreit nach Veränderung. Da müssen wir uns was überlegen. Das ist eine nicht unspannende Herausforderung im Raumschiff Erde. Und dazu braucht es ganz zentral aus unserer Analyse den Verstand. Unseren Verstand nützen. Ist keine Abwertung des Gefühls, des Herzens an der Sache dabei, aber der Verstand als zentrale Herausforderung, weil uns diese Herausforderung nicht in die Wiege gelegt ist. Und das versuche ich jetzt nur mit dem neuen Bild der Welt dann zu erklären. Zwei Dinge braucht es für den Verstand. Uns als Teil des Ökosystems verstehen, als leichte Übung, weil wir alle unsere Großeltern das nur gekannt haben und uns davon erzählt haben, eine Dürre, eine Überschwemmung im Sommer ist Hunger im Winter. Da ist ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen natürlichen Kreisläufen und unserem Wohlbefinden. Das Ignorieren von natürlichen Kreisläufen oder das nicht imstande sein, die Natur derart zu pflegen und zu hegen, hast Hunger im Winter. jetzt, wo unsere Supermärkte, die gefriert ruhen, immer prall gefüllt sind, glauben wir davon losgelöst zu sein. Aber das schaffen wir, das uns wieder mit vielerlei kleiner Übungen, kann ich später erzählen, uns anzueignen. Aber die Welt als Ganzes zu begreifen, das ist eine einzigartige Herausforderung in der Menschheitsgeschichte. An diese Grenzen des Planeten stoßen wir nämlich jetzt und dazu braucht Globalverstand. Wir werden nicht geboren und haben einen Überblick über was auf der Welt passiert. Das muss man verstehen. Und dann mit unserem Verstand, mit den Möglichkeiten in die Zukunft zu blicken, zu verändern. Jetzt geht es um ein neues Bild der Welt. Ich habe eine Weltkarte mitgebracht. Bitte kurz drauf blicken und sich zu fragen, was daran komisch ist im Vergleich zu den Weltkarten, die Sie sonst so kennen. Verzerrt habe ich schon gehört in der ersten Reihe. Ja. Schlank, irgendwas stimmt mit den Proportionen nicht. Ja, aber das ist ein komisches Bild der Welt. Und das ist eine flächengetreue Karte, die ich da mitgebracht habe. Das heißt, alle Flächen sind wahrheitsgetreu abgebildet, aber die Winkel sind verzerrt. Das muss man ja machen, wenn man eine Kugel zweidimensional darstellt, muss sie irgendwas verzerren. Und die Karten, die wir kennen, sind flächenverzerrt, aber winkelgetreu. Europa im Zentrum der Welt. Ja, wenn du die Australienkarte anschaust, Australien ganz groß im Zentrum der Welt. Aber die Flächen, wenn man sich die in echt anschaut, sieht man Europa in Orange nur ein kleines Anhängsel an den Rest der Welt, der flächenmäßig fast die ganze Welt darstellt. Und dass wir uns jetzt mit unserem Wohlstand Flächen und Ressourcen aus anderen Ländern krallen, wo natürlich mehr Menschen leben, ist eine wichtige Information, die man im Hinterkopf haben sollte. Jetzt noch eine Übung zum neuen Bild der Welt. Wieder was Interaktives. Dafür darf ich vielleicht 2-3 Minuten überziehen, wenn ich es jetzt schon interaktiv mache, den Vortrag. Ja. Stellen Sie sich vor, ich stehe auf, damit man es besser sieht, eine riesengroße Waage. Wir nennen es die Weltenwaage, so eine alte Apothekerwaage, wo man links und rechts was drauf gibt. Und wir geben auf die eine Seite der Waage die gesamte Biomasse aller Fische in die Meere. Also alle Fische, die es in die Meere gibt. Die Süßwasserfische können wir auch noch draufschmeißen, spielt keine Rolle. Ja. Und auf die andere Seite der Waage geben wir die gesamte Menschenmasse. Alle Menschen stellen wir da drauf. Wie viel sind das so? Genau kann man nicht sagen, aber so grob, ja? Wie viele Menschen haben wir jetzt auf unserem Planeten? 7,2 Milliarden, was ich mal vor kurzem gelesen habe, ja? Die gesamten Menschen, alle Fische der Meere. Wohin schlägt die Waage aus? Wer jetzt glaubt, die Menschen sind bereits schwerer wie alle Fische in die Meere, dass wir jetzt bitte mal kurz aufstehen. Wer glaubt es? Menschen sind schwerer wie alle Fische in die Meere. Es ist eine Prüfung des Bild der Welt von Ihnen. Wer glaubt es? Einfach überlegen. Ja, haben Sie alle entschieden? Und die stehen, haben recht. Darfst du dann niedersitzen? Und das war natürlich nicht immer so. In die 60er Jahre, das habe ich mir sagen lassen, in die 60er Jahre waren 8-mal so viele Fische in die Meere und nur halb so viele Menschen. Das heißt, der Mensch in eine Vorratskammer ganz gewaltig eingegriffen, nämlich die Vorratskammer Weltmeere. Die 60er Jahre hat man geglaubt, die Weltmeere können locker die Menschheit ernähren. Und die Vorratskammer in unserem Raumschiff Erde, Weltmeere, ist praktisch leer. Eine zweite Frage zum neuen Bild der Welt. Schauen wir, wie es uns da geht. Wieder diese Weltenwaage. Auf die eine Seite der Waage geben wir jetzt die gesamten Nutztiere des Menschen. Also alle intensiv genutzten Tiere, die man eben melkt, schert oder isst. Die häufigsten kennen wir alle in unserer Ställe. Die Kühe, die Schweindeln, die Hühner, die Schafe, die Ziegen. Etwa 10-12 Arten, die der Mensch weltweit intensiv nutzt. In Ecuador zum Beispiel wären die Meerschweinchen auch dabei, weil das dort eine Leibspeise ist. Das sind aber nicht die Clan, sondern die sind so wie die Hasen, werden die gezüchtet. Ja, also in Ecuador werden die Meerschweinchen auch auf dieser Seite, bei uns eher nicht. Auf die andere Seite der Waage geben wir alle landlebenden Wirbeltiere, also alle landlebenden Tiere, die wie wir Menschen eine Wirbelsäule haben. Also alle großen in Afrika, die Elefanten, die Zebras, die Büffelherden, die Giraffen etc., die Flamingoschwärme, die großen Wildtiere bei uns, das ist schon ein bisschen nachdenken, die Hirsche, die Rehe, die Gämsen machen gewichtsmäßig wahrscheinlich ein bisschen was aus. Wohin schlägt die Waage jetzt aus? Wer glaubt, die Nutztiere des Menschen sind bereits schwerer wie alle landlebenden Wirbeltiere, der soll jetzt bitte mehr aufstehen. Wer glaubt? Ja, da sind schon deutlich mehr, aber das war fast eine rhetorische Frage. Bleiben Sie noch stehen. Wer glaubt, sie sind doppelt so schwer? Der soll jetzt noch stehen bleiben. Wer glaubt, sie sind fünfmal so schwer? Soll jetzt noch stehen bleiben. Wer glaubt, sie sind zehnmal so schwer? Soll jetzt noch stehen bleiben. Wer glaubt, sie sind 20-mal so schwer? Soll jetzt noch stehen bleiben. Und jetzt haben wir, wenn ich mich nicht verzöge, 4 Tapfere und die haben recht. Um das 20-fache. Danke, einen Applaus oder der sich wieder niedersetzt. Verblüffend, auch wie ich das erste Mal gehört habe, für mich, um das 20-fache übertrifft es. Und das ist ein völlig falsches Bild, das wir von der Welt im Kopf haben. Wir glauben, die Welt ist eine riesengroße Wildnis. Und dann gibt es ein paar Schandflecken mit unseren Häusern, mit unseren Fabriken, mit den Autobahnen oben. Aber unsere Welt ist eine riesengroße Farm. Ein Bauernhof, der saumäßig schlecht gemanagt ist und wo sehr, sehr viele, vor allem auch Footprint-Probleme dadurch auftreten. Wenn man alles Wasser auf eine Kugel zusammenformt, dann ist die Kugel so groß im Vergleich zur Größe der Erde. Alles Wasser. Das Salzwasser, die Meere sind ausgesaugt, das ist Salzwasser, Trinkwasser, Bodenwasser, Grundwasser, Flusswasser, Gletscherwasser. Alles Wasser, die gesamten Wasservorräte unseres Planeten auf der Kugel zusammengefahren. Davon 2-3% ein Tröpfchen, ja, das müsst ihr hinspucken, ist Süßwasser, das uns zur Verfügung steht. Das gleiche bei Luft- und Atmosphärendruck ist diese Kugel im Vergleich zur Größe der Erde. Relativ wichtige Vorräte, die wir täglich, die meisten sekündlich, brauchen. Und nicht nur in irgendeiner Menge, sondern in guter Qualität. Jetzt zeichne ich nur die Bodenkugel ein. Bitte beachten. Haben Sie alle entdeckt? Ich tue es nochmal ausblenden, nochmal einblenden. Alle entdeckt? Kann man gar nicht entdecken, muss ich gestehen, weil es ein Pixel darstellt auf dieser Darstellung. Da müssen wir noch Europa reinzoomen. Und das ist als Kugelform dargestellt, die gesamte Bodenkugel, die weltweit zur Verfügung steht, und das der Humus, der fruchtbare und wichtige Anteil, der zur Verfügung steht. Eine Kugel, die kleiner als 18 Kilometer Durchmesser hat. Ein neues Bild der Welt. Was ist unser Planet Erde? Eine riesengroße Magmakugel, das meiste flüssige Lava, Silikate, Gesteine. Dann gibt es eine harte Krusten rundherum, da leben wir, bebauen unsere Böden, oft nur Zentimeter dick, wo alles wächst, was wir zum Leben brauchen. Dann gibt es einen Tropfen Wasser, wie hingespuckt, einen Hauch Luft, und mit diesem Raumschiff, gemeinsam mit 7,2 Milliarden Menschen, setzen wir in offenartiger Geschwindigkeit durch die Galaxis. Das ist unser Raumschiff, unser gemeinsamer Lebensraum. Und jetzt haben wir eine historische Herausforderung, und das ist, dass wir, jeder von uns, wie wir da in Linz sitzen, oder von mir aus in Kleinreifling, wenn ich sitze in meinem Heimatort, dass wir mächtiger sind als Kaiser die ihr euch ausdenken könnt in der gesamten Geschichte. Mächtiger wie der Kaiser Nero, der halb Rom abgefackelt hat. Warum ist das so? Wenn der Nero Rom halb abgefackelt hat, glauben Sie, dass das in Griechenland irgendwer bemerkt hat? So der Zeit vorm Internet, vorm Handy und vorm Fernseher ging. Ja, also unvorstellbar, aber doch, die haben das nicht einmal bemerkt. Die halbe Stadt niederbrannt. Wenn ein Seefahrer dann 3 Wochen später vorbeikommen ist und erzählt, hab schon gehört, Rom ist halb abgefackelt, während die nur mit der Schulter zuckt haben. Werden es nie sehen, haben es nicht gesehen, sicher schon drum. Wenn wir jetzt in Europa den Finger am Gas, am Finger auf der Spraydosen haben, unsere Autos mit Klimaanlagen betreiben, FCKWs ausstoßen, Finger auf der Spraydose, FCKWs ausstoßen, dann verändert sie die Ozonschicht, hauptsächlich im Süden. Und der Aborigine in Australien bekommt davon nachweislich Hautkrebs. Und das waren meine FCKWs. Ihre, eure FCKWs. Und wenn wir in Europa den Fuß am Gaspedal haben oder am Mopedgriff oder unsere Häuser mit Öl heizen, verändert sich das Klima und Inseln werden geflutet, nachweislich Wetterextreme verändern die Bedingungen, zum Beispiel von brasilianischen Bauern, die noch keinen Liter Treibstoff verbrennt haben. Das waren meine CO2-Emissionen. Eure CO2-Emissionen. Und dieser enormen Macht, die jetzt vorherrscht, steht nur keine kollektive Verantwortung gegenüber. Also, wo unser Handeln jetzt an globale Grenzen stößt, das Gefühl dafür, beziehungsweise den Verstand, der uns fehlt, dieser Globalverstand, wie wir handeln können, um andere nicht negativ zu beeinflussen. Das ist die zentrale Botschaft vom neuen Bild der Welt, dass es eben ohne Globalverstand, ohne Vorausdenken in die Zukunft sehr, sehr schwer wird. Erst jetzt kommt der ökologische Fußabdruck ins Spiel, als Methode, das zu messen. Weil uns das Gefühl einfach fehlt, was da global abgeht. Und der Fußabdruck ist nichts anderes, ganz leicht erklärt, wie die Buchhaltung der Natur. Wir müssen in unserem Raumschiff nachschauen, wie viel ist da und wie viel beanspruchen wir davon. Ganz klar, soll und haben, wie jedes Unternehmen jetzt finanzielle Mittel bilanziert, brauchen wir für unseren Planeten, für unseren Lebensraum eine Buchhaltung der Natur. Das kann in sehr einfacher Weise als Metapher der ökologische Fußabdruck leisten. Die Methode dahinter ist schon deutlich komplizierter, aber muss uns im Prinzip nicht sonderlich irritieren. Und die zentrale Aussage ist, dass für jeden Menschen von uns ein fairer Anteil zur Verfügung steht. Von den etwa 1,8 global Hektar, eine Fläche von 2 Fußballfeldern von der Vorstellung her mit durchschnittlicher Produktivität. Und trotzdem stellen wir fest, wir in Europa, in Österreich, brauchen 5,3 global Hektar zur Befriedigung unserer materiellen Bedürfnisse. Und würden alle Menschen so leben wie wir in Österreich, dann bräuchten wir bald 3 Planeten von der Qualität der Erde. Das ist nicht ein kurzfristiges Problem. Die Techniker, ihr als Techniker, erfindet schon irgendeine Maschine und das wird schon effizienter und das machen wir schon. Das ist ein gravierendes Problem. Weil diese Reserveplaneten werden wir so schnell nicht auftreiben können. Die große Herausforderung liegt darin, und da werden wir jetzt dann eher in der Diskussion drauf eingehen, glaube ich, wie schaut denn ein gutes Leben auf leichten Fuß aus? Also ein Leben, das auf diesen einen Planeten Platz hat, für alle Besatzungsmitglieder auf dem Planeten. Die Erde ist bereits verspeist. Wie brutal mit Messer und Gabel stechen wir rein? Das ist die zweite zusätzliche Herausforderung, die wir haben, weil wir nämlich schon über die Vorratskapazitäten des Planeten leben. Also wir übernutzen die biologische Kapazität, also das, was wachsen kann, was produziert werden kann auf unserem Planeten, um 50% im letzten Jahr. Der sogenannte Welterschöpfungstag war am 23. August 2013, also jener Tag, wo wir als gesamte Menschheit schon so viel aus den Vorratskammern genommen haben, wie die Erde im Jahr nachproduzieren kann. Ist nicht das Ende der Welt, unsere Welt gibt es ja jetzt noch, aber ein Warnruf, dass das nicht auf Dauer langfristig aufrechterhaltbar ist. Stichwort zukunftsunfähig. Und das ist doppelt tragisch, weil von diesem Festmahl, das wir uns gönnen, haben 3/4 aller Menschen noch gar nichts gehabt. Und da gibt es auch Zukunftsherausforderungen. Die letzte Grafik, die mache ich, hätte noch mehr mitgebracht, aber ich bin ein bisschen ins Plaudern gekommen. Das heißt, ich fühle mich wohl. Die möchte ich noch erklären, weil das die zwei Entwicklungspfade zeigt, ganz unterschiedlicher Natur, eben für uns und für jene, die noch nichts davon gehabt haben. Man sieht in der Grafik, die grüne Linie ist der faire Anteil von 1,8 global Hektar. Also würden wir von einem Planeten gut leben können. Und diese Punkte in unterschiedlicher Art repräsentieren die Lage der Einwohner in Afrika, orange situiert, relativ mittig von dem, was überhaupt an fairen Anteilen möglich wäre. Vielleicht ist es hilfreich, wenn ich da hingehe, weil mein Laserpointer versagt. Afrika eher da platziert, europäische Länder auf dieser Seite und der nachhaltige Quadrant ist dort, wo der Human Development Index, also ein Index, ein Durchschnittsindex aus Wohlstand der Bevölkerung, aus Bildungsstand, aus Lebensalter sehr, sehr gut ist. Das haben wir dahingestellt. Und jetzt haben wir mehrere Herausforderungen. Wie kommen die Afrikaner oder die Inder in den nachhaltigen Quadranten? Als Stichwort müssen sie unsere Fehler, die wir gemacht haben, überspringen. Weil unser Lebensstil hat uns ja darauf gebracht. Natürlich tolle soziale Bedingungen, tolle Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, aber natürlich mit enormem Ressourceneinsatz. Und wir müssen, um in den nachhaltigen Quadranten zu kommen, was machen?
Nachlassen,
ja. Einen anderen Lebensstil wählen. Wir wollen ja alle ein gutes Leben haben. Ein gutes Leben auf leichten Fuß. Also einen anderen Lebensstil, der auf diese natürliche Grenze und natürlich die Menschen, die eben dadurch durch die Finger schauen, Rücksicht nimmt. Und was sehr hilft, ist Technologie, hilft beide Pfeile in diesen nachhaltigen Quadranten zu drücken. Ich glaube, mit dieser Grafik tue ich nicht den Rest durchhudeln, vielleicht kann ich die andere oder eine oder andere Grafik dann noch in der Diskussion herzeigen oder das Conclusio zum Schluss. Und für Diskussionsstoff ist, glaube ich, gesagt. Danke.
Vielen Dank, Michael Schwingfackel. Ich bin ja alter Pessimist, ich glaube nicht an die Veränderungsfähigkeit des Menschen. Wann geht die Erde unter, wenn man so weiter dann?
Die Erde?
Ja.
Da brauche ich gar nichts sagen, das Klaus, das kauft er keiner ab.
Okay, die Erde geht nicht unter, das ist schon mal tröstlich. Auf dieser Basis können wir diskutieren, Damen und Herren, Fragen bitte sehr. Die Zukunft betreffend. Bitte. Kurz, gell?
Sprettl, habe Vermessungswesen studiert zur Gänze, Bauingenieurwesen zur Hälfte und Raumplanung zur Hälfte. Und an der Anzahl der Raumplaner krankt unser System ganz schön. Und darum möchte ich Sie fragen, nachdem Sie an der TU Graz studiert haben, wie viel haben denn dort Raumplanung und Raumordnung oder Stadtplanung studiert? Und sofern es das Studium an der TU Graz nicht bisher gegeben hat, wie viel sind in den Gemeinde- und Landesverwaltungen, zum Beispiel der Steiermark, oder wenn Sie aus Weidhofen an der Ips kommen sollten, aus diesem niederösterreichischen Bezirk.
Okay, we get it, danke. Raumplaner.
Ja, die Statistik kann ich da nicht abrufen. Ich kann nur erzählen, wie ich indirekt eben mit Raumplanung zu tun habe. Nämlich als Verkehrstechniker, der feststellt, Verkehrstechniker in meinem Sinne heißt, ich habe gelernt, wie Motorentechnik funktioniert, wie man Fahrzeuge optimiert, wie ich feststelle, das Fahrzeug alleine, selbst wenn man es auf Elektrofahrzeuge umstellt, bringt nicht die Lösung. Wir brauchen Strukturen, Raumstrukturen, vernünftige Systeme, wie es der Professor Knoflacher zum Beispiel schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich predigt, sage ich jetzt. Ja, auf E1, ich habe es noch nicht angehört. Aber das stelle ich fest, der in der Analyse von der Verkehrstechnikseite, von der Fahrzeugseite kommend, mangelt es an diesem raumplanerischen Verständnis, vor allem in Österreich sehr. Da sind andere Länder viel fortschrittlicher und die Dramatik ist die, dass man zwar Auto relativ schnell austauschen kann, aber Autobahnstrukturen, große Infrastrukturen, die sind auf Jahrzehnte vorbereitet. Und genau diese Dinge, eben die Raumplanung, müsste man aus meiner Sicht am schnellsten angehen, weil sie so eine lange Wirkung haben. Autobahn jetzt gebaut, ist für eine Zukunft gebaut, wo man gar nicht mehr so viel mit dem Auto fahren können dürfen sollen. Ja, dürfen Sie sich aussuchen.
Okay. Fragen bitte, sonst Frau G. Bitte da.
Darf ich Sie zu dieser Grafik noch fragen? Da ist also zwar die Spitzenreiter, zwar weniger, aber Spitzenreiter sind Mittlerer Osten und Zentralasien.
Ja.
Ist das die Erdölindustrie oder was
macht das? Ja, genau. Die genaue Auflistung aller Länder finden Sie in dieser Broschüre, ist eine sehr gute Zusammenfassung. Und der Grund, warum ich heute da vor Ihnen sitze, also mein Engagement hat mit dieser Broschüre gestartet. Und da findet man eben als Spitzenreiter Katar, Kuwait, Vereinigte Arabische Emirate durch den hohen und verschwenderischen Erdölkonsum. Und das ist, wie soll ich sagen, ein Mechanismus, der sich jetzt in allen Ländern widerspiegelt. Nämlich jeder kennt das Sprichwort, dass Not macht erfinderisch. Not macht erfinderisch, wäre es denn anders situiert, ja, wir würden uns anders auf die Füße stellen und wir würden da schon eine Lösung finden. Nachkriegszeit, ja, was man da alles aus nichts gemacht hat und die Nägel gerade bogen und alles, kein Problem gewesen. Kein Problem, nein, kein Problem war es nicht. Ja, aber es war möglich. Und jetzt haben wir aber seit Jahrzehnten Überfluss. Und da gilt das Gegenteil, Überfluss macht dumm. Seit Jahrzehnten sind wir in dermaßen in Überfluss, dass wir dermaßen viele Blödheiten in ein Ressourcenfeuerwerk losgefeuert haben. Und das ist genau das Gegenteil. Beides können wir Menschen sehr gut. Die Frage ist, was wollen wir ganz bewusst und achtsam in unserem Leben tun?
Danke, bitte.
Glauben Sie daran, dass wir als einzelne Personen was verändern können oder glauben Sie, dass die Wirtschaft und die Politik was ändern sollte?
Ja, ist eine knifflige Frage, aber die Antwort ist relativ simpel, es braucht beides. Ist ein Henne-Ei-Problem, wir können uns nicht loslösen natürlich vom System rundherum, also als Einzelperson, als Österreicher ist es uns nicht möglich, uns von Infrastruktur, von den tollen Krankenhäusern, vom Bundesheer, von was auch immer oder der bürokratischen Aufwand, den wir haben in Österreich, loslösen. Und trotzdem brauchen wir für die wesentlichen Dinge, um den Fußabdruck zu verkleinern, die Politik eigentlich nicht. Die 5F-Regel, wenn ich die vielleicht jetzt gleich sagen darf, dafür brauchen wir die Politik nicht. Ganz durchblättern, so, weg. Die 5-Finger-Regel, 5F-Regel, fasst jene Punkte zusammen, die wir unbedingt verändern müssen, um vom Fußabdruck in einen fairen Bereich kommen zu können. Also wir kennen ja alle diese langen Umweltlisten, und wo wir motiviert sind, Müll trennen und keine Plastiksackerl verwenden. Im Winter nicht kippen, sondern Stoßlüften. Ja? Den Reifendruck beim Radl oder beim Auto kontrollieren und so weiter. Ja? You name it, 50 Punkte abgehakt. Aber wenn man diese 5 F nicht berücksichtigt, hat man 80% seiner Umweltwirkung nichts verändert. Also das sind die Punkte, wo wir politisch losgelöst unseren Fußabdruck in den Griff bekommen.
Wir haben jetzt nur eins, glaube ich.
Ja, die kommen schon. Das erste ist, Flugzeug besser nie. Enormen Fußabdruck hat im fairen Anteil, wenn man es genau analysiert, nicht Platz. Kann man sich genauer anschauen. Müsste man jetzt glauben. Fahren mit dem Auto, weniger langsamer nie alleine und in Zukunft mit Sonnenstrom im Tank. Also Flugzeug, besser nie, Autofahren deutlich weniger oder ein Systemwechsel im Antrieb, um das effizienter zu gestalten. Fleisch und tierische Produkte reduzieren, hat einen enormen Einfluss auf den Fußabdruck. Da kann man sehr, sehr viel täglich gestalten. Für keinen dieser Punkte brauchst du jetzt eigentlich die Politik. Am ehesten nur ist unsere Struktur auf eine Autostruktur ausgelegt. Da fällt es uns am schwersten. Wohnen wie im Fass, kleine Eselsbrücke für Isolieren, kleiner in Wohngemeinschaften, die neuesten Technologien nutzen. Da braucht man auch nichts neu erfinden, sondern wirklich die Technologien, Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, plus Energiehausstandards zu verwenden. Könnte man auch im Detail dann noch drauf eingehen. Und das fünfte F, das wichtigste daran, dafür braucht man auch keine Politik, weil die erzeugt oft das Gegenteil, dass wir verdrissen, die Freude an einem guten Leben auf leichten Fuß. Also diese Herausforderung, die wir jetzt als einzigartige Herausforderung in der Menschheitsgeschichte haben, gemeinsam zu gestalten. Und das können wir, ich gehe jetzt nochmal auf die Punkte zurück, die 5, die 4 Handlungen in dem Sinn, da brauchen wir keine Politik. Und nicht nur wir brauchen keine Politik, die Politik kann uns dabei nicht helfen. Wir können nicht gemeinsam, jetzt habt ihr meinen Vortrag gehört und ab morgen gehen wir ins Ministerbüro, machen wir einen Aufstand, ja Herr Minister, was der Schwingsackel oder erzählt, das ist ein Wahnsinn, retten Sie unser Klima. Aber, Herr Minister, machen Sie schnell, weil mein Flug in die Karibik ist schon gebucht und mein Sportwagen steht in der Kurzparkzone. Das funktioniert nicht. Man kann nicht genachhaltigt werden. Diese Aufgaben müssen wir eigentlich losgelöst von Politik schaffen. Und da sind wir die Mehrheit. Da glaube ich daran, dass wir mit Globalverstand da einen sehr starken Druck erzeugen können.
Haben Sie da konkrete Zahlen dazu, was für Veränderungen das ausmachen würde, wenn wir Europäer zum Beispiel jetzt diese 5 Punkte wirklich befolgen würden?
Ja, der jetzige österreichische Durchschnittsfußabdruck sind 5,3 global Hektar und 80% davon ist durch diese 4 Punkte beeinflusst. Also würden wir anders reisen, einen besseren öffentlichen Verkehr bzw. andere Raumstrukturen haben, damit wir nicht Auto angewiesen sind, andere Technologien beim Autofahren, unser Ernährungsverhalten an den Rest der Welt ein bisschen besser anpassen. Also der Rest der Welt ist vegetarisch unterwegs, tendenziell, ja. Die Mehrheit der Menschheit ist vegetarisch. In diese Richtung orientieren, also weniger Fleisch und tierische Produkte. Und die besten Technologien jetzt, die es gibt, nicht die besten, es muss nicht jeder ein Plus-Energiehaus haben, aber zwischen Niedrig-, Passivhausstandard, Wohnungen, Häuser, WGs gestalten, dann ist es uns möglich, als Einzelperson unsere Aufgaben zu machen. Und jetzt wird es natürlich kompliziert. Ich weiß nicht, ob ich das nur sagen okay, soll, oder ob das Publikum
mehr lassen. Kann man nur ein bisschen mehr in die Diskussion kommen.
Bitte
gibt es eine kurze, zentrierte Frage.
Dann eine lange Antwort.
Nein, ich wollte eigentlich nicht fragen, sondern ganz kurz sagen, ich bin auch noch Nachkriegsgeneration. Bei mir ist einfach das drin. Das, was du eben gesagt hast mit den Nägeln. Also ich benutze zum Beispiel Briefumschläge doppelt und dreifach und so weiter, ja. Und wollte nochmal zum Auto sagen, ich habe gestern ein interessantes Gespräch gehabt und heute nochmal, weil ich beim Klimabündnis zur Fortbildung vormittags noch war, dieses Auto to go. Das ist wohl in Europa schon gängig, jetzt erst vor kurzem. Das heißt, mit einer Chipkarte kann man ein Auto sozusagen aktivieren. Steht überall, kann man wohl auch per, weiß ich, wie es Dings heißt, da gucken und wo eins steht. Und es gibt zum Beispiel in Berlin, in Wien, nur in Linz und Oberösterreich noch nicht. Also das wäre eine Möglichkeit sozusagen, das eigene Auto abzuschaffen und zu sagen, man fährt mit dem öffentlichen Nahverkehr und wenn man wirklich zum Transport oder für irgendwelche Sachen was braucht, dann dieses zu aktivieren. Und das ist eigentlich für mich so, dass ich sage, wir sollten uns da mal zusammentun und sagen, vielleicht weniger Autos, weniger Parkplätze, dafür mehr Fahrradabstellplätze auf Parkplätzen und dann Auto to go. Also das finde ich total toll.
Okay. Ja, danke. Stichwort Carsharing. Carsharing, ja, ist ein wunderbares Konzept, ja. Gibt es in vielerlei Leuchtturmprojekten, kommt immer mehr auf und viele Menschen erkennen die Vorteile von diesen Modellen. Du hast was Böses gesagt, wo sie meine.
Nur eine Karte für ganz Europa.
Ja, die Mobilitätskarte ist wieder, muss nicht unbedingt Carsharing-Modell sein, aber ist ein gekoppeltes Modell, wo man Öffi-Karte für den gesamten öffentlichen Verkehr europaweit sogar hätte, was wirklich sehr viel Probleme lösen würde oder verbessern würde. Aber was Böses, bin ich voll bei dir, was Böses hast du gesagt, ja, wo sie meine Kollegen am Verbrennungskraftmaschineninstitut krümmen, wenn ich das sagen würde, die Autos abschaffen. Da, das geht gar nicht, ja. Und will ja nicht, ist ganz, ganz wichtig, ja, weil diese Erfindung, wie jede technische Erfindung, seine Berechtigung hat. Beziehungsweise der Verbrennungsmotor. Es gibt Anwendungen, ja, wo ich mir nicht irgendein reichenweiten begrenztes Fahrzeug wünschen würde. Als Krankenwagen, der mit voller Geschwindigkeit auf der Autobahn mich ins Krankenhaus bringt. Tolle Anwendungen, Randanwendungen nach wie vor. Der Lastwagen, der Holzlastwagen, ja, der leistet Arbeit, das wollen wir nicht mehr machen, denn die Bäume von hunderte Höhenmeter über den Berg runterbringen mit dem Sappe und über den Bach. Ja. Das okay. Hat eine echte, tolle Möglichkeit für uns, das Leben zu erleichtern. Nur die sinnvolle Anwendung, das ist der entscheidende Punkt. Ja.
Danke,
aber du hast
es
wahrscheinlich so gemacht. Ja.
Herr Schwingshagel, ja, schönen Dank für den statistischen Überblick, den Sie sehr eindrucksvoll und einfach gegeben haben. Also Sie haben da schöne Zahlen genannt und Prozente mit den Ressourcenbeschränkungen. Mich würde jetzt interessieren, angenommen, wir berücksichtigen diese 5F, also die ganzen Weltbürger leben jetzt in einem Fass, alle sind 100% Veganer, keiner fährt mehr mit dem Auto, gar nicht mit einem Flugzeug. Wie viele Menschen glauben, sie können auf unserem Raumschiff dann insgesamt leben? Haben Sie da auch was in Ihrer Statistik?
Ja.
Meine erste Frage, vielleicht darf ich die zweite gleich noch sagen. Diese Anschuldigung, dass jetzt wir da schuld sind, dass die Kinder sterben, ist nicht unberechtigt. Andererseits würde ich aber auch sagen, es gibt schon noch andere Mitschuldige, nämlich die Kinder machen. Die darf man nicht ausschließen, gell? Ich meine, wer keine Kinder macht, kann kein Leiden verursachen mit nicht geborenen Kindern. Also der John Ziegler hat nicht Unrecht, aber man muss schon sagen, wer Kinder macht und kann es nicht versorgen, das ist schon auch, da ist eine Mitverantwortung dabei.
Okay, zwei Fragen.
Vielleicht gleich mit der zweiten Frage beginnen. Das ist nämlich auch eine Statistik, die sehr eindeutig und klar ist, dass wir viel stärker bevölkert sind, wie zum Beispiel afrikanische oder indische Regionen. Aufgrund der Tatsache, dass die sehr viel mehr Fläche haben und pro Quadratmeter gerechnet leben in Europa mehr Menschen in einzelnen Ländern als in Afrika oder in Indien. Ganz eine statistisch klare Aussage. Und warum es verhungern, ja, ist nicht, weil die Menge der Menschen das Problem ist, sondern weil die Verteilung das Problem macht und weil wir uns von dem gesamten Kuchen so viel nehmen, dass für die anderen, für die vielen, sehr, sehr wenig bis für manche nichts mehr übrig bleibt. Das ein Viertel der Weltbevölkerung verbraucht drei Viertel aller Ressourcen. Das heißt, wir Viertel. Das ist scheinbar wieder wichtig zu wiederholen. Wir sind die Menschen, die wenigen, die das Ressourcenfeuerwerk loslassen und nicht die Menge an Menschen, die es gibt auf der Welt. Ist eine relativ klare Aussage.
Genau, wir streichen uns das Nutella aufs Brot und der Kakao kommt woher?
Aus zum Beispiel Ecuador.
Genau, die Wertschöpfung?
Die Wertschöpfung, die kommt über Konzerne wieder in
wie viel davon bleibt in Ecuador?
Nahezu nicht. Ja. Selbst wenn es in Ecuador bleibt, kommt es in die korrupten Kanäle Ecuadors und nicht zu den Bedürftigen.
Alles klar. Gut, bitte, die nächste Frage doch. Nein, Entschuldigung, Sie waren jetzt dran, Sie haben zwei Fragen gestellt. Bitte, wir wollen heute...
Ja. Die erste Frage ist schnell beantwortet, das ist keine Glaubensfrage, ich kann nur das nachsagen, was die Studien beweisen und das pendelt sich bei 9 bis 11 Milliarden Menschen ein. Und die können wir locker ernähren. Ich glaube sogar durch Änderung des Ernährungsverhaltens, das behaupte ich jetzt einfach nur so, könnten es 15 Milliarden sein. Also keine Rede davon, dass die Anzahl der Menschen das Problem ist, sondern eben der Lebensstil weniger.
Genau. Köppel hat das in einem Buch geschrieben, ist ein deutscher Politiker und Wirtschaftswissenschaftler. Köppel. Nachlesen wollen, bitte. Der sagt 9 Milliarden.
Genau, ja. Ich bin heute auch hergekommen, weil es in der Ankündigung geheißen hat, dass Sie eine Lösung des Problems darstellen oder uns darlegen wollen, wie ich denn mit mehr Freude, mit mehr Sinn in diesen Quadranten hineinkomme, von dem ich jetzt meilenweit, muss man dazu sagen, wegkomme. Mhm. Ich habe also jetzt Zahlen gehört, die ich kenne, die wahrscheinlich alle kennen. Sie haben die Technologie angegeben, dass das uns nicht helfen wird. Dann steht hier das Auto. Das, was ich gehört habe, ist Flugzeug nie, also Verzicht, fahren mit dem Auto weniger, Verzicht, Fleisch mag ich gern, Verzicht, wohnen wie im Fass, habe ich bei meinen Eltern gehabt. Ich möchte ein bisschen großzügiger leben. Das heißt, für mich bleibt das eigentlich nichts über. Also alles, was mir sozusagen angenehm ist, zu verzichten. Und ich frage Sie jetzt, wo ist die Lösung? Wir können nicht so tun, wie wenn auf einmal alle Menschen alle 10 Gebote erfüllen würden und schnurstracks in den Himmel kämen. Das ist eine Illusion und das spielt nicht. Und da hätte ich gern von Ihnen noch ein paar Hinweise. Ja? Sie haben viele Probleme aufgezeigt, Lösungen habe ich bis jetzt nur sehr so allgemein, wie der Pfarrer sagt, ja, seid brav und lieb und nett und dann werden sich die Dinge schon gut entwickeln.
Okay, wo ist der Spaß dabei?
Das Problem ist tatsächlich, dass die Lösungen so simpel sind, dass man sie nicht wahrnehmen kann. Mit diesen 4 Punkten kann ich 80% meiner Umweltwirkung verändern. Und was uns am meisten fehlt, ist nicht die Ressourcen, die wir vor uns finden, sondern die Fantasie, uns ein anderes Leben vorzustellen. Ich habe noch nie in meinem Vortrag das Wort Verzicht verwendet, weil ich es nicht als Verzicht empfinde. Was ist ein Verzicht daran, wenn dort steht, Flugzeug besser nie, aber wir... Nein, eben nicht. Ich bin nach Ecuador mit Flugzeug geflogen. Das war vor der Zeit, wo ich vom Klimawandel auch nur gehört habe. Aber ein Leben, eine Halbtagsgesellschaft, wo wir nicht mehr Dinge produzieren, klumpert für das Wachstum der Wirtschaft, sondern die Dinge erledigen, die für ein gutes Leben notwendig sind, wird uns freispielen, eine Zeit, die wir fürs Reisen einsetzen können. Und dann können wir wie Alexander von Humboldt, der mehr von Südamerika gesehen hat, als ich jemals in meinem Leben sehen kann, ohne nachweislich einen einzigen Tropfen fossile Energie zu verbrennen. Was hat der Alexander von Humboldt gehabt im Vergleich zu uns? Zeit. Ja, Geld stimmt. Zeit ist ein weit verbreiteter Irrtum. Wenn man auf Wikipedia oder Google nachschaut, wenn man extra erkundigt, kann man nachlesen, zu Zeiten von Alexander von Humboldt hat der Tag auch nur 24 Stunden gehabt. Der hat, das stimmt tatsächlich, aber eine wohlhabende Familie und hat es leisten können, zu reisen. Und wer, wenn nicht wir in dieser wohlhabenden Gesellschaft, können aufhören, Klumper zu produzieren, uns freischaufeln von überflüssigen, ressourcenverschwenderischen Dingen und uns Zeit verschaffen und im Vergleich zu einem Flug an obdachgestellt werden, Passkontrolle, wir Verbrecher, das Gepäck wird durchleuchtet, im Vergleich dessen einen Segeltörn von 3 Wochen nach Südamerika zu haben, ist für mich ein echter Lebensqualitätsgewinn. Wenn ich die Zeit dafür habe.
Okay.
Und das braucht eine Rahmenbedingungsänderung und da fehlt uns vielfach die Fantasie. Das könnte ich in allen Bereichen machen und ich werde dann noch hoffentlich die Gelegenheit haben, mehr von diesen positiven Dingen erzählen können, die ich für mich als Lebensqualitätsgewinn empfunden habe, in allen Dingen, die sie als Verzicht sehen, in erster Linie.
Okay,
und das war bei mir genauso.
Bitte.
Ja, es ist einiges schon angesprochen worden von meinem Thema. Ich bin jetzt selber Techniker, aber mir ist der Technologiepfeil etwas zu groß im Eck, weil natürlich das Nutzerverhalten sich dementsprechend wieder nachhängt. Sie haben jetzt auch das Wort Verzicht nicht erwähnt oder bewusst ein bisschen vermieden. Aber wir kommen jetzt eigentlich die letzten 30 Jahre nie heraus und auch heute wieder so, die Stimmung darüber so zu verbreiten. Also ich lebe schon zig Jahre ohne Auto, aber ich habe das nie als Verzicht, sondern sozusagen als Lebensbereicherung empfunden, weil für mich das einiges an Zeit gewinnt.
Haben Sie vorher Auto gehabt?
Naja, es ist aber schon 20 Jahre her.
Ja, okay.
Und jetzt ist es aber schon so, dass Sie auch sozusagen etwas richtig ansprechen, den Reisestil oder den Lebensstil. Der Reisestil ist heutzutage mehr die Ankunft und die Unterkunft, nicht das Reisen selbst.
Mhm.
Aber Sie sagen dann auch wieder jemanden, tun Sie das nicht so. Wir kommen ja von diesem Stil nicht weg, jemanden zu erklären, weil er global denken soll, beeinflusst er wieder andere Regionen. Wie schaffen wir es, jetzt komme ich zur Frage, wie schaffen wir es, dass wir einen Lebensstil, dass wir diesen Lebensstil ändern, aber damit eine Bereicherung erfahren. Also das Desaster mit der politischen Diskussion in der Maria-Hilfer-Straße sagt jeder, warum ist ein Lebensstil verändern und hier eine Qualität zu erreichen so schwierig? Weil es einfach Machtverhältnisse, Interessensverhältnisse gibt, die wir jedes Mal natürlich auch politisch ausdiskutieren. Der zweite Punkt ist, ich möchte Ihnen nicht wegnehmen, dass auch eine politische Verantwortung dahingehend besteht, dass wir in der tagtäglichen Entscheidung natürlich rechnen. Und wenn ich mit meinem Umfeld diskutiere, nehme den Nachtzug nach Berlin, mache die Tagesreise, dann sagt er, na ja, wenn der Flieger 60 Euro kostet, der Nachtzug 120, dann ist es nicht die individuelle Entscheidung.
Mhm.
Und wir müssen sozusagen wegkommen von dem Jammern, uns geht es sozusagen schlecht und wir müssen verzichten, wenn wir das kommen, sondern zu sagen, welche Schritte dieser ganzen Gegebenheiten sind eigentlich bereichernd und in welcher Struktur sind sie bereichernd. Und wir müssen das Positive herausstreichen, dass die Leute dem automatisch folgen und nicht immer im Hintergrund haben, ja, ich muss halt verzichten, weil ich an jemand anderen denke.
Danke sehr. Das Positive herausstreichen.
Also als Beispiel möchte ich verstärken, das ist jetzt der zweite Punkt, auch für mein Leben, ich habe ein Auto gehabt, in Studentenzeiten ein paar Jahre, und das zu verkaufen und den Schritt zu wagen, kein Auto mehr zu besitzen, die freie Verfügbarkeit war ein echtes Verzichtempfinden. Ja, wie viele andere Dinge auch in meinem Leben, im Nachhinein betrachtet, war es ein Lebensqualitätsgewinn. Ganz, ganz klar und eindeutig aus einem Grund, den der Hermann Knoflacher das Autohirn nennt, weil man sein Denken verändert. Durch diese Spielzeuge, die wir zur Verfügung haben, durch die Struktur, die uns vorbereitet wird, und die ist autolastig, und viele Abhängigkeiten zum Auto bestehen, ja, keine Frage. Aber sich von dieser Last, das Auto zu benötigen für ein gutes Leben, das Auto zu erarbeiten und zu bezahlen müssen, zu befreien, ist eine echte Befreiung. Und ich fahre jetzt alle meine Vorträge in Österreich öffentlich, ich gehe das letzte Stickerl vom Bahnhof da heute, geht's vor's Herd, oder? Es ist ein Lebensqualitätsgewinn im Vergleich zum Parkplatz suchen oder was auch immer. Ja. Und das ist jetzt mittlerweile bei mir so abgespeichert, dass ich gar nicht daran denken würde, das auch mit dem Auto machen zu können. Das ist wirklich eine, durch den Schritt, durch das Ausprobieren, das kann ich nur empfehlen, dass man das einmal einfach ausprobiert und den Unterschied feststellt, ist es wirklich so schlimm, wie alle sagen, feststellt, reflektiert, und da bin ich überzeugt davon, weil sonst sind wir eh aufgeschmissen, wenn kein gutes Leben unter diesen Bedingungen möglich ist. Und da fehlt uns, wie gesagt, hauptsächlich die Fantasie und nicht so sehr die Dinge, die wir dazu brauchen.
Es gibt kein gutes Leben im Falschen, nicht? Also.
Ich wollte eigentlich auch was dazu sagen zu dem Auto. Also ich habe nie ein Auto besessen, aus Überzeugung, weil ich mir immer schon gedacht habe, Wahnsinn, so viele Fahrzeuge, so viele Individualisten und wie viel Kapazität da frei wäre, wenn jeder wen mitnehmen würde. Also bin aber dann doch eher vom Trampen abgekommen und benutze die öffentlichen oder das Fahrrad, gerade in der Stadt. Aber es ist wirklich aufregend, ich kann nur jeden einladen, stellt sich an die Haltestelle und halt den Daumen aus. Es ist wirklich aufregend, wenn man mitgenommen wird, wenn man da alle kennenlernt und man lernt sie anders kennen, selbst im eigenen Viertel, ich wohne in Urfa, wenn ich in die Stadt will und ich habe es eilig und was mit den Öffentlichen, dann probiere ich es zumindest und manchmal funktioniert es. Und dann lerne ich auf einmal, Nachbarn kennen. Die ich überhaupt nicht kenne, die mich mitnehmen und wir finden es beide witzig. Sie hat sich wohl gefühlt, ich habe mich wohl gefühlt und es ist ein bisschen ein Risiko. Diese Komfortzone und ein Auto und individueller Konsum ist eine Komfortzone und die zu verlassen, mir ist es nicht so ein Problem, das Wort Verzicht zu verwenden, weil ich dadurch viel mehr wiederkriege. Aber es ist ein Risiko, diese Komfortzone zu verlassen und es ist sehr lustvoll, wenn man nicht zumacht und sich als Scham machen muss, sondern aufmacht und kennenlernt. Ja. Und vielleicht Befürchtungen und Erfahrungen teilt. Also ich kann es nur empfehlen, probiert es mindestens einmal im Monat.
Gut, danke. Danke. Bitte das Mikrofon weitergeben zu dem Herrn Schröle. Danke sehr.
Ein kleiner Kommentar dazu hätte ich gern gemacht. Du hast indirekt einen ganz einen wichtigen Punkt angesprochen. Das ist nämlich die soziale Kompetenz, die man durchaus auch durch diese Zuschüttung mit Konsum und mit Werbung, was auch immer, die ganze Maschinerie haben, diese soziale Kompetenz, den Mut oder die Fähigkeit, auf andere Leute zuzugeben, sie den Bohrmaschine auszuborgen, statt eine neue zu kaufen, obwohl ich es eh nur einmal brauche, ist eine echte Herausforderung. Und das zu üben, das zu lernen, in Kontakt zu treten mit den anderen Leuten, ist auch eine sehr freudige, so empfinde ich es auch, eine sehr freudige und nette Angelegenheit. Ja. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Und zu dem Autostoppen noch, natürlich das ist kein Zukunftsmodell, weil derzeit funktioniert es nur, weil so viele Autos fahren. Ja, die wollen wir eigentlich nicht haben auf der Straße. Aber, ja, Mitfahrbörsen, habe ich euch auch ein paar Flyer aufgelegt, von Flink zum Beispiel, was ich in manchen Gemeinden auch schon angeregt habe, was sie noch nicht durchgerungen hat, an Vorschlag ist, organisiertes Autostoppen zu veranstalten. Es gibt Bushaltestellen, vor allem im ländlichen Raum, ja, wo es nicht so komfortabel alle 5 Minuten Straßenbahn vorbeifährt. Da fährt alle 2 Stunden fährt da wer vorbei. Echt mühsam und kostenintensiv, auch energieintensiv, den ganzen Tag in Gras schicken, damit dort die 200 Leute, die dort leben, alle 2 Stunden einsteigen. Das heißt, organisiertes Autostoppen wäre in manchen Regionen, dort wo der öffentliche Verkehr nicht funktionieren kann, die Bushaltestelle zur Autostoppstelle zu machen. Da gibt es so Fähnchen oder so Kärtchen, wo zum Beispiel das Schild hochgeht, ich sage jetzt ein Salzburger Beispiel, weil ich die Namen besser im Kopf habe, ich wohne in St. Veit im Bongarn momentan, und dann geht das Kärtchen nach Goldegg, nach St. Johann, nach Schwarzach. Alles 4-5 Kilometer weg, und wenn du dort stehst an der Bushaltestelle, wenn ich in einen Schulvortrag fahre und 5 Minuten dort warte, sind 50 Autos, die fahren, jeder allein drinnen, und ich weiß ganz genau, wo die hinfahren. In die 3 Ortschaften. Und ein paar fahren noch weiter. Und das zu organisieren, wäre eine tolle Möglichkeit, ja, wo wir auch wieder ins Gespräch kommen würden. Und wenn nicht jeder allein im Auto sitzt, ich glaube, wenn wir das wieder üben werden, dass uns das Freude bereitet.
Okay, danke. Wir warten alle auf unser Mikrofon, und das ist hier im Augenblick und kommt
da. Nein,
sie
ist hier ums Eck.
Nein, es sind zwei nämlich da und Sie sind zweite in der Reihe. Bitte, der Herr da wartet schon länger.
Ich möchte von Ihren 5F das letzte hernehmen. Wohnen wie in Fass. Ach,
das ist das vierte.
Ja. Das vierte, ja. Ja. Wohnen wie in Fass. Und das nehme ich mich selber als Beispiel. Ich bewohne mit meiner Frau eine 140 Quadratmeter Wohnung, aber wir waren einmal eine Familie mit 5 Personen. Und die Kinder sind erwachsen und sind irgendwo in der Weltgeschichte, wie das gehört. Und wenn ich zurückdenke, als ich ein Kind war, wir waren 6 Kinder, also 8 Personen und haben eine Wohnung bewohnt in den sogenannten Hitlerbauten damals mit 90 Quadratmeter und das war absolut ausreichend. Wir haben hier, das war damals eine, die sogenannten Hitlerbauten waren ja eigentlich für damalige Zeit gute Wohnungen. Und wenn Sie jetzt sagen, man sollte kleiner teilen, Wohngemeinschaften und so weiter, dann kann ich selbstverständlich in meine Wohnung spielen 4 Personen aufnehmen, die könnten hier leben. Und wenn ich jetzt ganz Linz hernehme, da gibt es annähernd so 80.000 Wohnungen. Und eine Durchschnittswohnung für Single wird heute gebaut mit 65 Quadratmeter, wo sicherlich 2 Personen Platz hätten. Also man könnte die Hälfte der Wohnungen wahrscheinlich einsparen. Aber es würde dann aber wahrscheinlich das System zusammenbrechen, weil die Linzer gehen mit der Fernwärme, würde sagen, die Fernwärme wurde gebaut und wir produzieren Wärme für 80.000 Wohnungen. Und wenn wir jetzt nur mehr 40 versorgen, dann müssen wir den Preis verdoppeln oder die Fernwärmeversorgung einstellen. Das ist nur ein Beispiel, das setzt sich aber fort. Ich denke, Wohnung wie ein Fass und Wohngemeinschaften zu gründen, das können vielleicht ganz junge Menschen, Studenten und so weiter, aber das ist für in meiner Situation und wenn ich meinen ganzen Bekanntenkreis hernehme, die zum Beispiel Häuser bewohnen mit 150 Quadratmeter, ist das nicht vorstellbar. Mhm. Wie würden Sie das sehen, das zu lösen, Wohnen wie ein Fass?
Danke. Ich glaube, dass je öfter man wird, desto weiter entfernt vom Lebenspartner will man leben. Aber, und das ist eine persönliche Meinung. Bitte.
Ja. Also ganz ein wichtiger Punkt, da gibt es natürlich unterschiedlichste Lebensphasen, in die man sich befindet. Als Student habe ich auch in einer Dreier-WG gewohnt, überhaupt kein Problem und Vorteile darin gesehen. Und dann gibt es Familienphasen, wo man dann das Haus darauf auslegt und dann wie Sie das beschrieben haben, zerfleddert sich das Leben. Aber was spricht dagegen, daran zu denken? Das ist ja kein Einzelfall, sondern es passiert nahezu jeder Familie, dass die Kinder dann Flücke werden und draußen sind. Was spricht dagegen, die Häuser so auszulegen, separate Wohneinheiten zu haben, wo man da dann wirklich dann jemanden hereinnehmen kann, der das sozusagen in seiner Privatsphäre dann auch nutzt. Weil eines ist klar, je individueller die Menschen leben, desto ressourcenverschwenderischer ist es, weil sie sich das Bad, das WC, die Küche, die Speisekammer nicht mehr teilen, sondern jeder einmal braucht. Und das ist eine Entwicklung, die uns, glaube ich, auch gesellschaftlich nicht, wie soll ich sagen, als Ziel vor Augen schweben kann, nur um wirtschaftliche Bedingungen zu befriedigen, braucht dann irgendwann jeder seine eigene Wohnung, damit er seine Ruhe hat, ja. Und das würde man eben von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht vorschreiben, aber ganz wichtig, wie da indirekt mittransportiert in dieser Frage ist, losgelöst von vielen Rahmenbedingungen, die sie ändern, fallen verschiedenste dieser Punkte sehr, sehr schwierig. Wenn ich einen vollen Terminkalender habe und mein Chef schickt mich in 7 verschiedene Länder im Monat, dann wird es mir schwer, das ohne Flugzeug machen zu können. Die Frage ist, wie können wir das System, die Rahmenbedingungen, die Dinge, die wir sinnvollerweise nur produzieren, wie können wir die verändern? Das ist nicht losgelöst davon.
Darf ich da was nachhaken, was mir schon länger auf der Zunge brennt? Ja. Und wenn wir von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen reden, die Gretchenfrage, Michael Schwingsackl, wie hält das denn mit der Frage des Eigentums?
Ich persönlich? Mhm. Da weiß ich nicht, auf was du hinaus willst.
Ich glaube, dass wir auf den Eigentumsbegriff sehr konditioniert worden sind in den letzten Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, und wir mit dem gemeinschaftlichen Aspekt, mit der Wohnungsgemeinschaft oder was auch immer eigentlich nur noch schwer zurechtkommen, wenn überhaupt.
Ja, wenn ich jetzt, also für mich, was zu besitzen oder so, das wird ja auch im landwirtschaftlichen Bereich und so immer als als Nutzung oder eher als Beschützen oder verantwortlich sein für diese Sache verstehen und nicht als, als Besitz, der mir ohnehin nicht weiterbringt. Ja. Als im Sinne von Globalverstand ist für mich ganz klar, dass wenn das unser gemeinsames Raumschiff Erde ist und wir daran interessiert sind, ein gutes Leben uns zu gestalten, dann ist es doch bedeutungslos, wem dieser Stuhl, wem der Sessel oder der Bildschirm gehört. Wir wollen uns gemeinsam treffen, wir haben eine Freude daran zu diskutieren, an Zukunft zu gestalten gemeinsam, egal wem das Gebäude da jetzt gehört. Das ist nicht bedeutungslos und in vielerlei Hinsicht können wir uns durch dieses Denken, durch dieses Teilen, durch den Globalverstand davon befreien und auch das empfinde ich als Erleichterung oder als immer wieder wertvolle Übung, auch für mich persönlich, die Abhängigkeiten von Sachen, von Dingen zu lockern und mich davon zu befreien. Das ist eine wunderbare Übung und das Auto ist, oder auch das Haus natürlich, ist in vielerlei Hinsicht dann der Quälgeist, der uns am Laufen im Hamsterrad lässt, weil wir Kredit zurückzahlen müssen oder die Servicekosten vom Auto beraten müssen. Und davon zu befreien, ist eine echte Erleichterung.
Danke, bitte.
Mein Thema ist dazu die emotionale Ebene. Der Mensch versucht, sage ich mal, durch Wohlstand sich das Glück zu erkaufen. Nur wenn wir jetzt die Glücksforschung betrachten, 70 Jahre durch, das Glücksgefühl hat sich nie verändert in 70 Jahren. Auch, sage ich mal, Kriegszeit, Nachkriegszeit, die emotionale Ebene, das Glücksgefühl ist nicht schlechter gewesen als wie heute. Wir haben heute so viel Finanzielles und Ressourcen und also was wir auch ausnützen. So viel Geld hat es noch nie vorher gegeben zum Ausgeben, als wir heute. Mensch, sozusagen geht es sehr gut, ist noch nie besser gegangen und wir sind nicht glücklicher deswegen. Das sollten wir uns bewusst machen, dass wir eigentlich unser Glück nicht mit Scheuklappen haben, sondern einmal diese öffnen sollen und einmal schauen, was ist in der Umgebung. Und ich muss nicht deswegen wie ein F mit dem Flugzeug umeinander fliegen, damit ich glücklicher bin. Vielleicht einmal auf der emotionalen Ebene das Ganze betrachten. Mhm.
Die Übung, die ich in diesem Sinne heute im Zug gemacht habe, ist, mich an eine sehr schöne und glückliche Zeit zu erinnern, wo ich Schafhirte war auf einer Alm in Kärnten im Mölltal. Und dort in Kärnten, da war ich der Schafhirte von 250 Schafe, die haben 8 verschiedene Bauern gehört und es war echter ein Tschocher. Also die landwirtschaftliche Arbeit, das stundenlang unterwegs sein in der Alm war keine leichte Übung oder so, wie man das so romantisch vorstellt, mit einem hereingezogenen Hut und einem Baum schlafen und die Schafe, die werden schon alle brav sein. Und der Moment, an den ich mich erinnert habe, war eben diese Schafhirtenzeit und der Sonnenaufgang oben am Grat, um mich sozusagen zu besinnen, was wesentlich ist für mich heute zum Beispiel. Und dort auf der Alm habe ich keinen Strom gehabt, dort auf der Alm habe ich ein fließendes Wasser gehabt, aber das WC war außerhalb irgendwo in so einem Plumpsklo und der Ofen war ein Holzofen, wo ich halt einheizen habe müssen fürs Heizen der Hütte und auch zum Kochen.
Aber isoliert war es nicht gescheit, oder, die Hütten?
Halb war nicht so schlecht, eine Holzhütten, die waren sich relativ schnell auf. Okay. Und im Sommer tut man ja Hirten, da ist es nicht so problematisch. Und das Schöne ist, unter diesen scheinbaren Entbehrungen kommt das Wesentliche wieder zutage. Und für das Glück braucht es eben sehr, sehr wenig Dinge. Ja, ganz, ganz losgelöst davon. Und das ist eine emotionale Ebene, die für die Person selber sehr, sehr wichtig ist, während die Verstandsebene für das Denken an die anderen eben so viel wichtiger ist. Ja, es braucht beides. Ja. Und das Persönliche ist sehr, sehr emotional behaftet. Ja.
Danke, bitte.
Ich habe letztens einen super Vergleich auch gehört, wie man so wieder zurückfinden kann, und zwar nur mit den depperten Erdbeeren. Heute kriegst du Erdbeeren das ganze Jahr rund um und um. Wie haben wir uns früher gefreut, wenn die Erdbeeren bei uns reif waren, wir haben die ersten Erdbeeren gekriegt. Es war Freude, Heute, Erdbeeren ist keine Freude mehr, weil du kriegst das eh dauernd.
Ich weiß nicht, gut schmecken.
Das ist das Zweite dazu.
Erdbeeren ist ein Stichwort für eine neue Geschichte. Nämlich, also die Erdbeeren sind Erdbeeren, aber Walderdbeeren sind Walderdbeeren. Und die Walderdbeeren sammle ich leidenschaftlich gern und das ist halt, das ist auch eine Fitzelarbeit, ja, aber ich tue sie trocknen und habe sie dann sozusagen in gespeicherter Lebensqualität, in gespeicherter Energie oder Duft dann über das ganze Jahr in so einem Glasl drinnen. Die getropfneten Walderdbeeren, allein das Riechen ist schon heilwirksam, sage ich. Und das Einstrahlen dann ins Müsli oder so über das ganze Jahr, das ist auch Energie, die ich mir aus dieser Walderdbeerzeit mitnehme. Und das gemeinsame Walderdbeerglauben ist eine der Übungen, wo ich sage, oder Preiselbeerglauben auf der Alm im Mölltal, gemeinsam Preiselbeer oder Schwarzbeergrüffin. Das ist eine Übung, wo ich mit der Natur nähe, also die erste Übung, Nähe zum Ökosystem wieder schaffen kann. Weil ich einfach nicht glaube, dass in unserer Überflussgesellschaft, wo so viel an Lebensmitteln weggeschmissen werden, und das ist der dummste Fußabdruck aller Zeiten, das anzubauen, zu düngen, zu wässern, zu ernten, transportieren, verpacken, kühlen, bis ins Geschäft ist. Dann fahre ich vielleicht noch mit dem Auto ins Geschäft, hol das an, koch's, tue es zubereiten, setz wieder Energie ein und dann schmeiß es weg. Das glaube ich nicht, dass das tust, wenn du oben auf der Alm gemeinsam mit einem freudigen Erlebnis stundenlang unterwegs bist, aber zuvor die Natur monatelang beobachtet hast, bis die kleine Preiselbeer rauskommt. Was da alles zusammenstimmen und funktionieren muss, dann brauchst du, dann setzt nur mehr Arbeitsleistung ein, machst eine Marmelade, am besten mit Liebe, wie für alle Zutaten, weil für alle Gerichte die wichtigste Zutat, wenn wir für wen ein Essen zubereiten. Und dann glaube ich nicht, dass wir davon was wegschmeißen würden, wenn wir das im Hinterkopf haben. Und je wertvoller uns in unserem Bewusstsein, in unserer Achtsamkeit diese Lebensmittel wieder werden, die Nähe zum Lebensmittel, desto weniger Unfug werden wir damit treiben.
Okay, danke. Ja, erst ein Kommentar, und zweiten, was ich viel gehört habe, und ich weiß nicht, ob du kennst, Tim Harford, das ist ein genialer, also für mich Ökonom, er schreibt viel als Kolumnist. Und zweite ist eine Frage, mehr oder weniger. Ich habe zum Beispiel aus einem Vortrag von ihm gehört, das ist ein Vergleich. Sie haben berechnet, in der Steinzeit, also eine Entwicklung von Steinzeit zu unserer Zeitalter, was Material angeht, war es ungefähr in der ganzen Welt 300 unike Produkte allein. Heutzutage in Großstädten wie New York oder London haben sie berechnet, ja, ungefähr unike Produkte 10 Milliarden. Ja, das war ein Vergleich zum Nachdenken vielleicht. Und zu zeigen, wie komplex die Welt geworden ist und warum ich nicht unbedingt an einfache Lösungen glaube, aber komplexe Problemstellungen. Zweite ist, keine Flugzeuge. Naja, wie komme ich dann wenn ich zu Südamerika zum Beispiel durchwandern möchte oder sowas, oder diese Straßenkinder, also was du gemacht hast, weil ich habe nur irgendwo gelesen, dass Schiffe mehr, also schädlicher ist wie Flugzeuge pro Person zumindest auf Bord sind.
Ja.
Wie verteidigst du das?
Ja. Okay. Die 5-Sterne-Yachten mit Whirlpool, Sauna und Casino, die würde ich nicht verteidigen. Ich habe von einem Segelschiff gesprochen, das mit Windenergie wie zu Zeiten von Alexander von Humboldt nach Südamerika kommt. Und das hat sicher einen kleineren Fußabdruck als Fliegen. Tatsache ist, dass ich auch mit Schiff Ressourcen, intensiver unterwegs sein kann wie mit dem Fliegen. Ja, und das haben wir eben teilweise nicht im Gefühl. Vielleicht darf ich noch eine Folie zeigen da, weil das so wichtig ist. und wird es so nie betrachten. Der Footprint schreibt uns nämlich nicht vor, was wir tun und lassen müssen oder sollen. Der Footprint sagt uns nur den fairen Anteil, der uns zur Verfügung steht. Also für jeden Menschen sind Vorräte zur Verfügung. Und dann stellen wir fest, unterschiedliche Dinge haben einen unterschiedlichen Fußabdruck. Beim Rindfleisch ist es ein relativ hoher Fußabdruck für eine Portion, Getreide, Gemüse deutlich weniger. Beim Mobilität ist es ähnlich. Fliegen hat einen sehr hohen Fußabdruck, dann kommt schon das Auto, Bahn und Elektro-Pkw mit Ökostrom hat schon deutlich niedriger. Oder beim Ökostrom. 2200 Global Quadratmeter für einen Strom herkömmlich aus der Steckdose in Österreich, 220 für Ökostrom, echten Ökostrom. Zwei Anbieter, wo die Unterlagen aufliegen. Und jetzt stellen wir uns eine Welt vor, stellt euch vor, ihr müsstet für diese Ressourcen bezahlen. Nicht nur in Geld, sondern in zum Beispiel Footies, kleine Fußabdrücke, und mit allem, was ich konsumiere, muss ich was abgeben oder bezahlen, wegzwicken von meinem fairen Anteil, der mir zusteht. Das nennen wir eine Footprint-Ressourcen-Wirtschaft, ein Footprint-Gutschein. Jeden von euch könnte für dieses Jahr seinen Global-Hektar, der ihm fairerweise zusteht, gönnen. Jeder von euch, ja, und jeder Inder kriegt den. Jeder fair verteilt. Und dann kannst du entscheiden. Du musst nicht nur in Geld, sondern auch in Ressourcenpunkten zahlen und dann wirst hergehen und sagen, naja, Strom aus der Steckdose zwickt mir von meinen 10.000 Global Quadratmeter 2.000 weg und steige auf Ökostrom um, sind es 200. Eine technologische Möglichkeit, um den Fußabdruck auf ein Zehntel zu reduzieren mit minimalen Mehrkosten. Wunderbar. Solche Lösungen suchen wir. Und das ist kein Qualitätsverzicht. Das ist kein Verlust. Da kriege ich trotzdem Strom. Aber mit anderer Technologie. Eine bewusste Entscheidung, die wir alle treffen können und alle innerhalb von einer Woche schafft man das, seinen Haushalt auf Alpenadria Energie oder Ökostrom AG umzustellen. Das sind die zwei Anbieter mit echt zertifiziertem Ökostrom in Österreich. Alles andere, was man zwischen Wetter und ZIP 2 hört, ist es nicht. Ja? Und das ist eine Möglichkeit, ja wieder eine Gedankenanregung, die Fantasie uns vorzustellen, Geldsystem nach wie vor, aber jeder kriegt seinen fairen Anteil und auch damit musst du haushalten und umgehen mit deinen Ressourcen.
Okay, danke. Bitte.
Ich habe eine Anmerkung zu der Einleitung, dass wir drei Planeten brauchen, wenn wir unseren Lebensstandort auf der ganzen Welt verteilen wollen oder haben möchten. Wenn man sich bedenkt, wie viel Geld ausgegeben wird für die Weltraumforschung und ich sehe bis heute immer noch gar keinen großartigen Nutzen, glaube ich, dass wir eher darauf aus sind, eben noch die zwei fehlenden Planeten zu finden, als die Menschen zu helfen, oder?
Ja, das glaube ich nicht, weil ich mir erkundigt habe, vor allem bei Weltraumforschung, der nächstmögliche Planet außerhalb unseres Sonnensystems ist mit der schnellsten Rakete, die wir jetzt bauen können, 25.000 Jahre entfernt. Das heißt, das ist keine Option, das ist keine Denkkategorie für jetzt. Das heißt nicht, dass in 10.000 Jahren nicht vielleicht tatsächlich möglich ist, wir suchen Vorräte und Ressourcen aus dem Weltall.
Aber das Geld wird dennoch aus dem Fenster geschmissen.
Ja, das ist aber ein anderes Problem. Also ich glaube nicht, dass man mehr Geld zum Suchen des Planeten in die Hand nimmt, als weil man das nicht ernsthaft in Erwägung zieht. Aber das ist ein zweischneidiges Schwert. Das Investieren von Geld für Forschung. Weil als gesamte Weltgesellschaft, Weltgemeinschaft, könnte man es uns leisten, die eine oder andere Forschung voranzutreiben. Ja? Es hätte ohne das Forschen nach Strom, das erste Ausprobieren vom Strom am Froschenkel, jetzt kein Strom für uns. Und das war das Unnützeste, was es überhaupt gibt. Was soll ich damit anfangen, wenn so ein Froschschenkel zuckt? Und niemand hat vorhersehen können, dass uns das jetzt mit Beleuchtung, mit toller Energie, mit wertvoller Energie, die man sehr vielfältig einsetzen kann, das Leben so erleichtert. Und es ist nicht vorherzusehen, welche Forschung uns tatsächlich da weiterbringen wird. Also das komplett abzustellen, würde vorsichtig sein, weil das wäre das Einschränken der Entwicklung. Wo ich sofort dabei bin, ist, viele, viele Dinge in jetzt Akuthilfe für bedürftige Menschen zu investieren. Und da hätten wir genug Potenzial, ein paar Dinge zu kürzen, ohne es komplett zu streichen und die Menschen zu ernähren, ihnen ein Dach über den Kopf zu geben und für Bildung zu sorgen. Das schaffen wir, Träume so frech sein, relativ leicht. Eins meiner Projekte, die ich in Ecuador gestartet habe, im Straßenkinderprojekt, war, dass ich für eine Familie gesorgt habe, seither, die kurz davor war, auf die Straße zu kommen. Das war eine Mutter mit 5 Kindern, die dort in einem garagegroßen Wohnraum ohne Toilette, ohne Wasserzugang in der Garage gehaust haben. Zu 6 haben sie dort gelebt. Da hat es gestunken drinnen, nach Fäkalien, die Kinder waren eingesperrt unter Dock, dass sie eben nicht auf die Straße raufgingen. Die Mutter hat als Köchin für $20 im Monat gearbeitet und immer wieder ein bisschen was zum Essen mit heimgebracht. Die waren abgemagerte Kinder und kurz davor, dass sie eben selbst durchbringen müssen. Und seit mittlerweile fast 15 Jahren sorge ich als hauptsächlich Student, Vortragender, mit vielerlei Hilfe, kleiner Hilfe von Spendern, für diese Familie. Einer, ohne dass mir ein bisschen schlechter geht, sorgt für 6 andere auf der Welt. Für was zum Essen, ein Dach über dem Kopf und Ausbildung. Kann man auf meiner Homepage Find the Base noch genau nachlesen. Das ist eine echt rührende Geschichte, vor allem weil die Kinder kennen. Jetzt haben sie schon eigene Arbeit, eigene Familien und so. Und die ganze Welt wäre ernährt, wenn jeder ein bisschen was hergibt und diese 6 anderen ernährt. Es waren 7 Milliarden Menschen ernährt. Und das ist kein Ding der Unmöglichkeit, das kann man manchmal selbst in die Hand nehmen, strukturell fördern, dadurch wird es uns um nichts schlechter gehen.
Hm? Okay, findthebase.org heißt diese Webseite bitte. Der Abend ist fortgeschritten, meine Damen und Herren, aber das Interesse ist ungebrochen, deswegen darf ich heute ein bisschen überziehen. Ja, bitte.
Also mein Ding ist das, ich möchte das monetäre System ein bisschen wieder hereinholen. So bin ich. Und zwar, das monetäre System ist es jenes, das eigentlich Abhängigkeitsverhältnisse ausdrückt. Sprich, jetzt ich als junger Mensch, wenn ich irgendwie wo wohnen möchte, wenn ich keine monetären Mittel zur Verfügung habe, muss ich mir ein Abhängigkeitsverhältnis begeben. Mhm. Sprich, ich muss irgendwie in arbeiten gehen, dass ich mir die Wohnung leisten kann. Wenn ich keinen Grund habe, wo ich es quasi bauen kann, muss ich mir ein Abhängigkeitsverhältnis geben, dass man das alles leisten kann, den ganzen alles, was dazugehört hat. Und das ist mein Streben sollte dann, wenn ich im monetären System aufwachse, möglichst viel Besitz anzuhäufen, um andere Menschen auch zu unterwerfen, um einmal irgendwann von der Rendite leben zu können, von meinem Eigentum leben zu können. Jetzt ist meine Frage, ist aus der Geschichte heraus, wenn man sich die ganze, den ganzen Imperialismus anschaut, sind wir als Europäer, so geht es damit wir, ausgeschwirrt und haben denen gesagt, okay, wem gehört das da? Das gehört jetzt uns. Du darfst die Erdbeere, wie Sie vorher gesagt haben, nicht einfach abpflücken, weil die gehört mir jetzt. Da gibt es ja den berühmten Streit mit dem, was Marx auflistet. Mhm. Irgendwann kommt noch der Punkt, wo er sagt, so, und mir gehört das jetzt und dafür, dass du da sein darfst, deine Existenzberechtigung kriegst du dann, wenn du für mich arbeitest. Und ich bin ein bisschen skeptisch dem gegenüber, wenn man das Entwicklungsarbeit leistet, dem zu sagen, okay, wir wissen jetzt, wie es funktioniert, der technische Fortschritt ist jetzt da, wir bringen euch den, und das passiert aber alles in dem Deckmantel unter Kapitalismus und dem monetären System, wie es wir jetzt haben. Mhm. Also es ist eigentlich eine Einladung, wenn man denkt, an alle besitzenden Menschen die Räume aufzumachen und zu sagen, okay, mir geht es nicht nur um die Rendite, sondern auch es geht auch darum, was in meinen Räumlichkeiten und in meinem Besitz immer alles passiert. Ja.
Mhm. So. Ja. Danke.
Ich hoffe, ihr habt mich nicht missverstanden. Also die Lösung für die arme Bevölkerung auf der Welt sehe ich nicht darin, dass wir Entwicklungshilfe leisten, sondern dass wir unseren Lebensstil in den Griff kriegen und denen erst nicht voll viel wegnehmen und danach dann wieder was zurückgeben. Ganz abgesehen von den wirklich akuten, jetzt vorhandenen menschlichen Leid, das ich auch lindern möchte. Aber die Hauptherausforderung, und das war eben die Erkenntnis, wie nach meinem Zivildienst, nach meinem sozialen Engagement diese Broschüre in die Hand gekriegt habe, das zu verstehen, ja, da, mit meinem Lebensstil, mache ich täglich Entwicklungsarbeit. Wenn ich meinen Lebensstil in den Griff kriege, mein Handeln in die Grenzen bringe, dann ist das tausendmal wertvoller, als wir irrsinnig viel wegzunehmen als andere Regionen und dann ein bisschen Geld oder ein bisschen was zum Essen zu geben. Also ganz, ganz wichtig. Beides wichtig, aber die Hauptlösung geht über unsere Lebensstile. Ja?
Okay. Anna. Pardon.
Ja, ich würde gerne was zum Thema Ernährung und einer lustvollen Umstellung sagen. Und ich habe recht lang Fleisch gegessen und bin jetzt seit einigen Jahren Vegetarier und habe halt das erst als Verzicht empfunden. Seit Anfang des Jahres lebe ich ja vegan und in Wahrheit ist so, dass ich mir noch nie so vielfältig wie jetzt gekocht habe, weil am Anfang ist man, also man macht einfach das, was man gewohnt ist und sicher, also ein Schnitzel schmeckt gut und die Leute, die sich nicht damit auseinandersetzen, sagen dann, ja, was bleibt dann, die Zuspeise, die Kartoffeln. Die glauben dann, die Veganer ernähren sich nur von Kartoffeln. Ja, die Wahrheit ist, man wird eben viel kreativer und erfinderischer und einfallsreicher. Und ich wollte euch alle auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass am 17. Mai das Fair Blended Fest in Linz ist, wo man sich davon überzeugen kann, dass man halt sehr gutes Essen zubereiten kann und es nicht, also einem das Fleisch einfach nicht abgeht.
Und wo auch ja. Die, danke sehr, wo auch die Plattform Footprint mit mir vertreten sein wird,
genau, beim Fest. Am ja. Fahrplatz.
Ja, danke für die Einschaltung.
Bitte. Also ich habe die Diskussion jetzt sehr genau verfolgt und für meine Begriffe habe ich verschiedentlich herausgehört, man kann, wie Sie selber auch Schafhirte wo gewesen sind, aussteigen, aber nur weil eine große Gesellschaft da ist, die einem wieder auffängt, wenn man zurückkommt. Das ist ein Punkt, es gäbe viele Diskussionspunkte, aber nur ein anderer, zum Beispiel vom Ökostrom, wie Sie erwähnt haben, Ökostrom ist eine Wasserkraft, ist ein Ökostrom.
Jetzt nicht unbedingt.
Es, aber er gehört zu dem Bereich Ökostrom, oder? Wird ökologisch, Wasserkraft ist eine saubere Energie.
Nicht unbedingt.
Lass mal den Herrn einmal die Frage stellen, bitte.
Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir von der Industrie her oft sehr belogen werden und diese Bereiche dann als jetzt in dem Zusammenhang Ökostrom verkauft werden, wobei es durchaus die Variante gibt, dass der Atomstrom gekauft wird, dann wird ein Wasserpumpwerk, ein Wasserspeicher gefüllt damit und nachher dann wird mit diesem erzeugten Ökostrom geworben. Also nur ein Beispiel, wie man belogen wird. Also es gibt viele solche Punkte, die kann ich mir nicht vorstellen, dass man einfach jetzt auch auf ein Auto verzichtet oder auf ein Flugzeug verzichtet, weil oder das weniger macht, weil einfach die globale Vernetzung so groß da ist, dass sie das Rad nicht zurückdrehen können.
Okay, das Rad zurückdrehen. Kann man es, soll man es?
Nein, hab ich gar nicht
und,
vor,
und das Rad drehen wir das vor. Darf jetzt auch das Schlusswort sein.
Das darf das Schlusswort sein. Wie lege ich das jetzt an?
Lügen der Industrie, Rad zurückdrehen, Schlusswort.
Na, für mein Schlusswort brauche ich das da. Aber zuerst gehen wir auf die Frage hin. Du hast im Prinzip eines meiner Beispiele schon gebracht, mit Wasserkraft ist nicht Wasserkraft und wir werden durch verschiedene Werbemaschinerien geblendet. Was das Auto betrifft, was den Strom betrifft. Und das war jenes Beispiel, das auch jener zwischen Wetter und ZIP2 beworbene Wasserkraft so macht. Ja? Nachweislich. Und davon dürfen wir uns nicht täuschen lassen. Das kann man aber nicht mit gutem Gefühl wieder machen. Naja, kommt da jetzt der Ökostrom aus oder nicht? Sondern das muss man verstehen, handeln und ein aktives Zeichen dagegen setzen. Welche andere Möglichkeit haben wir als durch unseren Konsum? Wir können ja nicht null konsumieren. Wir können auch nicht null Fußabdruck haben. Solange wir leben, werden wir auf der Erde irgendwas benötigen. Und durch unseren Konsum die Kaufkraft so zu lenken, um uns an den Leitplanken Bio und Fair Trade oder Ökostrom zu orientieren. Das können wir machen. Da können wir unser Geld so einsetzen, dass wir auch das Signal geben, wir wollen das nicht anders. Wir wollen 100% Ökostrom. Und das kann ich nur immer wieder betonen, wir sind die Mehrheit. Wir sind eindeutig die Mehrheit und wenn wir uns darauf verständigen können, dann können wir das auch schaffen. Ganz klar ist, dass ich allein nicht die Welt retten kann. Niemand von euch. Niemand von uns. Und deswegen ist es so wichtig, gemeinsam zusammenzuhelfen. Fleisch reduzieren. Nicht sofort Vegetarier oder Veganer werden. Ja, perfekte Sache, wenn du das schaffst. Viele sagen, Vegetarier will nicht werden, ich verändere nichts. Weniger probieren. Ja, gemeinsam weniger schaffen, dann können wir die Aufgaben immer besser und besser gestalten. Und als Abschlussübung, da bin ich auch hartnäckig, auch bei Zeitdisziplin, muss das Element dabei sein. Die Abschlussübung ist eine gemeinsame Übung, um zu zeigen, wie wichtig das ist. Ganz eine einfache Sache, ich zähle bis drei und wenn ich klatschen sage, klatscht ihr gemeinsam einmal. Okay? Ist zu später Stunde relativ kompliziert, ich erkläre es nochmal. Ich zähle bis drei und wenn ich klatschen sage, klatscht ihr gemeinsam einmal. Für alle, die es vergessen, bis die Übung anfängt, ich habe es auch noch auf die Folie geschrieben. Okay? Als gemeinsame abschließende Übung. Alle starten mit den Händen heraus. Auseinander, haut den Nachbarn keine auf. Eins, zwei, drei, klatschen. Was ist passiert? Die einfachste Übung der Welt. Ja, ich habe euch jetzt zugewasselt mit tausenden Dingen. Aber die einfachste Übung der Welt, und ihr habt es alle verstanden, habt es nicht zusammengebracht, oder viele, weil Taten stärker als Worte sind. Dadurch, dass ich euch das falsch vorgemacht habe, haben es die meisten falsch nachgemacht. Wir müssen Vorbild sein. Für unsere Kinder, für unsere Arbeitskollegen, für unsere Freunde, für unsere Vereine, wie auch immer. Wenn wir denen das richtig vorzeigen, Schritt für Schritt Verbesserung, das geht nicht von heute auf morgen, dann werden die meisten das richtig nachmachen. Und so passiert Veränderung auf dieser Welt. Da haben wir alle viel, viel zu tun, vor der eigenen Haustür zu kehren. Da braucht man nicht schauen, was hast du für Jausen mit heute. Ah, du bist schon wieder mein Auto gefahren, du bist irgendwo hingeflogen. Sondern, was habe ich an Fußabdruckaufgaben zu erledigen? Und in Summe, wenn wir das beachten, wenn wir sie auf den Weg machen, es ausprobieren, ist es ein Verzicht, ist es nicht für mich, dann glaube ich, können wir gemeinsam den anderen das gute Leben auf leichten Fuß vorleben.
Danke. Danke, Sie dürfen jetzt klatschen ohne Anweisung. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Michael Schwingshacki. Er ist ja noch ein bisschen bei uns, falls Sie doch noch eine Frage haben. Ich darf jetzt mir auch noch schnell die Zeit nehmen.
Unterbrechen, Klaus. Wenn Sie noch eine Frage haben, es gibt einen Fragenwettbewerb von der Plattform Footprint, wo wir eine Internetplattform aufgestellt haben, um eure Fragen zu sammeln, sie im Bestfall beantworten zu können oder weiter und weiter schlauer zu werden in dieser Richtung. Also falls noch Fragen offen sind, so einen Flyer mitnehmen und eure spannendsten, kniffligsten Fragen an uns eintragen. Dafür würde ich danken und so werden wir gemeinsam Arschlauch.
Gut, danke nochmal. Es kommen jetzt noch die Hinweise wie in der Kirche, bitte erst nachher aufstehen. Montag, 12. Mai, bitte im Salon zur selben Zeit wie heute, eine Surprise-Veranstaltung. Es geht diesmal um sinnlosen Konsum, alte neue Wege aus dem sinnlosen Konsum. Ohne Maß ist kein Ziel zu erreichen, sagt Gabriele Sorgo, Kulturwissenschaftlerin, die schließt an unser heutiges Thema also an. Morgen aber, Dienstag, 19.30 Uhr, gibt es eine Veranstaltung, die uns zurückführt in die traurigen Tage des Herrn Waldheim. Es geht um den Alltag danach Österreich am 6. Mai. Damals wurde Mauthausen befreit. Bilanz, ein Vierteljahrhundert nach der Waldheim-Affäre. Am Podium diskutieren Albert Lichtblau, Professor Geschichte und jüdische Kulturgeschichte der Universität Salzburg, Ines Brachmann, Vermittlerin in Initiative an der Gedenkstätte Mauthausen-Gusen, Ulrich Fuchs, Sie kennen ihn, Stellvertreter und Intendant des Europäischen Kulturhauptstadtjahres Linz 09, in Marseille war er auch, und Yariv Lapid, Leiter des Center for Humanistic Education in Loch Hamay Hagetaot aus Israel. Wir sind, soweit ich weiß, hier. Kepler-Salon, extra. Bitte, morgen. Der Alltag danach Österreich am 6. Mai. Morgen also. So, Informationen bitte in unserem Heft, da vorne im Quartalsprogramm. Sie kriegen es zugeschickt, wenn Sie sich dort eintragen. Ansonsten gibt es auch im Internet die Information. Kepler-Salon, kepler-salon.at. Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie hier waren. Kommen Sie gut nach Hause. Auf Wiedersehen.
Danke unseren Gastgeber. Danke.